You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marco.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät mit einem ganz, ganz besonderen Gast heute. Es gibt wenig Leute, glaube ich, in meinem Leben, die besser passen würden für das Thema Musik und Pubertät. Ralf Wittmann.
Ja, hallo Marc.
Herzlich willkommen.
Hallo Marc.
Ja, Ralf, wir haben uns kennengelernt in der Oberstufe und haben vor allem unsere Lebensjahre 16, 17, 18 sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und wie man das so halt macht, so als Männer, wir haben es eigentlich seit 30 Jahren nicht geschafft, uns zu treffen, aber jetzt machen wir halt einen Podcast zusammen.
Das ist schon der Wahnsinn.
Ja, also wobei wir eigentlich das heute umbenennen müssten in Metal und Pubertät. Das wäre vielleicht auch der Titel dieser Folge, denn es war vor allem der Metal, der uns begleitet hat, ja, in der Oberstufe. Also vielleicht ganz kurz, wir sind zusammen aus unterschiedlichen Schulen auf dem Wirtschaftsgymnasium gelandet in Mülheim, wo wir dann eigentlich 3 Jahre weitgehend nebeneinander saßen, oft in der letzten Reihe, mit noch 1 oder 2 anderen Misfits, die so nicht so richtig da reingepasst haben, können wir ja gleich noch anschauen. Und dann haben wir unabhängig davon auch unsere beiden Fußballvereine, die A-Jugend, zusammengelegt, eine Spielvereinigung. Und dann haben wir auch noch zusammen Fußball gespielt, 3 Jahre lang. Und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und sehr viel Zeit davon hat sich auch um das Thema Musik gedreht. Wir haben Musik gemacht, wir haben Musik gehört und über Musik geredet. Und das wird uns jetzt heute, werden wir aufarbeiten, jetzt natürlich 30 Jahre später.
Ja gut, die Podcast-Folge wird dann auch 30 Stunden gehen, glaube ich, oder?
Ich glaube, da gibt's einiges. Jetzt vielleicht zu dir. Du hast eine Playlist mir geschickt, so an der ich mich auch so ein bisschen entlanghangel. Wie war denn bei dir eigentlich so dein Musikerweckungserlebnis? Wo hast du zum ersten Mal, oder an was erinnerst du dich heute noch, wo du das erste Mal gedacht hast, so, oh, das ist was Besonderes, das spricht irgendwie auf eine bestimmte Art zu mir, das ist mehr als nur Unterhaltung, da passiert irgendwas. Also, kannst du dich da erinnern, wie das losging?
Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, und zwar das ganz, ganz früh fing das an eigentlich mit Sweet, dass ich immer irgendwelche, also das war ich vielleicht 10 Jahre alt, habe ich die Texte, obwohl ich kein Englisch konnte, immer die Texte mitgesungen, weil ich diese Rockmusik eigentlich auch immer richtig cool fand. Also das hat mich schon richtig mitgenommen damals. Und später dann in der Grundschule war es dann einfach Kiss. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich tatsächlich eine Jeansjacke hatte mit den das waren solche Buttons von Gene Simmons und Ace Frehley war das, glaube ich, damals noch. Und die hat man sich dann angestickt und ich hatte einen AC/DC-Sticker drauf. Und das war schon so das, was die Leute gehört haben. Und hat man schon zum Ausdruck gebracht, dass man hier Kiss hört. Wahrscheinlich nicht wegen der Musik, also das war okay, aber durch das, dass die halt auch geschminkt waren und die war halt dann damals der totale Hype. Also das war so die ersten Berührungspunkte. Ich habe dann tatsächlich meine erste LP, war dann auch eine Kiss-Platte, die meine Eltern mir geschenkt hatten. Die hatten natürlich von nichts eine Ahnung, die dachte, was ist das Verrücktes, ja. Das war tatsächlich auch noch die Kiss Unmasked, war das, glaube ich. Und die habe ich halt geschenkt gekriegt und das war wirklich toll. Also da habe ich mich super drüber gefreut damals. Das war schon so die erste Berührungspunkte mit Metal auf jeden Fall, ja. Mit Rockmusik.
Und dann hast du ja irgendwann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Wie ging es dazu oder wie kam es dazu?
Ja, also Schlagzeug habe ich gespielt wegen meinem Opa. Der hat in der Stadtmusik Schlagzeug gespielt, ewig lang, ja. Und war da der Drummer. Und da habe ich dann einfach auch mal angefangen, habe dann mal Unterricht genommen, habe dann in der Stadtmusik gespielt, also Marschmusik und so, wobei ich das echt immer noch ziemlich cool finde, wenn ich da so sehe, wenn die Leute da trommeln, so mit der Snare Drum, was die da alles machen und mit den Stöcken und so. Also da habe ich dann auch tatsächlich mitgespielt und dann irgendwann kam mir der Gedanke, Mensch, mir könnte auch mal so andere Musik machen und könnte vielleicht mal so eine Band machen. Und wir haben natürlich auch immer damals als Kinder das nachgespielt, wir haben uns selber irgendwelche Holzgitarre geschnitzt oder der Opa musste uns aussägen und dann hat man damals schon im Wohnzimmer schon ein bisschen so das nachgemacht. Also das war schon irgendwie drin, ja.
Es gibt noch ein Foto, glaube ich, von unserer, wir hatten ja dann kurz auch eine Band, und ich glaube, da ist auch so eine Holzgitarre noch irgendwie im Spiel.
Ich glaube, das war so eine Flying V, war das da irgendwie, genau. So eine Weise mit blaue Dreiecke drauf oder sowas. Genau. Ja, ganz genau. Aber das Foto, wenn du das hast, das kannst du mal, ja, das würde mich auch mal interessieren.
Ja, das habe ich auf jeden Fall nicht irgendwo, das finde ich. Und hast du dann auch Bands dann oder wie ging das dann?
Nee, eigentlich oder gar nicht. Nee, das wurde erstmal später. Wir waren dann immer bei mir im Keller. Ich glaube, der Roland, mein Bruder, der hat mal angefangen zu Gitarre zu spielen und der hat dann sich einen Marshall-Verstärker gekauft. Und dann haben wir schon ab und zu mal so gejammt da unten im Keller. Das war dann echt laut. Ich glaube, unsere Nachbarn, die müsste auch gedacht haben, was geht denn da drüber ab? Ja, also meine Eltern haben gesagt, wir machen das Fenster zu. Und dann haben wir dann schon das dann krachen lassen. Ja. Aber halt wirklich.
Ja, da erinnere ich mich ja dann auch, da war ich ja teilweise dann auch dabei.
Das stimmt, ja.
Und dann haben wir ja auch so eine Art Band gegründet eigentlich, die aber auch nur zweimal geprobt hat, dann auch in der Konstellation und dann aber einen legendären Auftritt, Silvester, ich meine, es war 89-90.
Ja, das ist korrekt, 89-90 war das ja, genau.
Ja. Und ich erinnere mich da, ich weiß noch, was wir gespielt haben für Lieder. Ich kann sie dir noch genau sagen.
Wahrscheinlich auch. Einige weiß ich tatsächlich noch, ja. Manche weiß ich aktuell nimmer, muss ich sagen. Das habe ich.
Also wir haben gespielt Back in Black, weiß ich noch.
Richtig, genau, da kann ich mich erinnern, ja.
Sunday Bloody Sunday.
Mhm, ja.
Und Jump, glaube ich, hat noch der ich habe vor kurzem nämlich den Ralf getroffen und da hatten wir es auch davon und da haben wir die Lieder nochmal rekonstruiert.
Du, den habe ich übrigens auch getroffen, Ralf. Den Legends haben wir es auch kurz drüber gehabt, das ist ja witzig, ja.
Ja. Und ich erinnere mich dann auch noch, dass der Ingo, der Bassist, der ja jetzt so kein Basser vor dem Herrn war im eigentlichen Sinn, aber hat halt Bass gespielt, dass er eigentlich vor dem Gig dann seinen Verstärker ausgeschalten hat und dann eigentlich dieses Konzert durchgepost hat, aber ohne, dass man von ihm Bass hört.
Richtig, das weiß ich auch noch, ja.
Ich
fand es halt, also das Konzert an sich war schon krass. Also ich weiß noch, als wir uns darauf vorbereitet haben, unser damaliger Sänger, der ist ja dann hingegangen, da habe ich ja gesagt, du, kann ich dir irgendwas geben und sowas, weil er dann irgendwie heiser war. Und dann hat er dann irgendwie nur rausgezischt, Whisky irgendwie, dass er Whisky trinken möchte und sowas. Und da haben wir ja geprobt, bis es nicht mehr ging. Also ich habe das schon noch in Erinnerung, das war alles ganz cool, aber irgendwie habe ich von dem Ganzen gar nicht so viel mitgekriegt. Und das ist jetzt nicht wegen irgendwelche Alkoholexzesse oder sowas, aber ich glaube, man war so fokussiert, so konzentriert und dann irgendwie war das dann irgendwann um zwei dann mal alles vorbei und also so richtig mitgekriegt habe ich es tatsächlich nicht. Ja. Aber wir haben noch Los Lobos gespielt, glaube ich, das weiß ich noch, ja, glaube ich war das.
Ah, La Bamba.
La Bamba oder sowas von Los Lobos.
Ja, ja genau. Ja. Also der Raphael war echt auch so ein Vorbild da noch, der hatte ja einfach schon eine teure Gitarre irgendwie, ich glaube eine Fender Strat und der konnte einfach so richtig spielen und der war auf der Realschule, weiß ich noch, da waren meine ersten Band-Erfahrungen so in so einer Realschul-Kombo und da war der, also zu dem habe ich echt auch aufgeschaut noch damals irgendwie, dachte, ach, der kann's voll irgendwie und da hat er dann mit seinem Vater schon in dieser Tanzkapelle gespielt
richtig,
und so.
Richtig.
Das war irgendwie so, ja, toll. Und aber bei mir auch so Adrenalin-Rush, glaube ich, an dem Abend. Ich habe auch nicht mitgekriegt, dass wir keinen Bass haben oder so. Es war dann auch völlig egal. Da war was völlig im Tunnel.
Absolut, ja. Gut, ich meine, aber das Setup war natürlich auch crazy, wenn man sich überlegt, dass man, ich glaube, da muss man 20 Mark damals bezahlen und dann, glaube ich, esse und trinke so viel man will. Ich glaube, die sind wahrscheinlich auch wegen dem gekommen und nicht nur wegen uns als Band. Ich glaube, man war dann so eine Begleiterscheinung von dem ganzen Abend. Das war schon richtig Hammer, ja.
Ja, und dann haben wir da ja uns eigentlich auch über die Musik oder das gemeinsame Interesse Musik, glaube ich, sind wir uns ja da in der 11. Klasse dann auch näher gekommen. Mhm. Und du warst für mich immer jemand, der Saga gehört hat. Du warst eigentlich der größte Saga-Fan, den ich jemals kannte. Und ich hab mit Saga gar nicht so viel zu tun gehabt, habe mir dann von dir die Platten ausgeliehen und fand es dann auch toll. Und ich habe bis heute, wenn jemand irgendwo zu spät kommt, höre ich bis heute, mehr als 30 Jahre später, höre ich deine Stimme in meinem Kopf, die sagt, don't be late. von der In Transit.
Ja, das ist richtig. Ja, also ist tatsächlich immer noch meine Lieblingsband und letztes Jahr war die, glaube ich, sogar auf dem Zeltmusikfestival in Freiburg. Und dann, wenn sie mal in der Nähe sind, gucke ich es mir auch nochmal an. Die sind jetzt auch schon älter. Wer weiß, wie lange, dass sie das noch machen können. Also ist immer noch meine große musikalische Liebe, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jedes Song super mag, aber ich weiß nicht, da gibt es so eine Bindung, auch so eine emotionale Bindung auch, die kann ich einfach gar nicht beschreiben, warum das so ist. Aber das ist wirklich eine Band, wo ich sag, der halte ich auch die Stange, ja. Also da bin ich wirklich auch wirklich treuer Fan. Ja.
Hast du dich dann auch mit den Texten, die sind ja auch so, das sind ja so Science Fiction, so eine richtige Storyline, die sich da durchzieht durch
Absolut,
die Alben?
absolut. Also ich komme ja auch aus der Zeit, wie du aus, Captain Future zum Beispiel. Das war, hat mich damals schon immer fasziniert. Das ganze Weltraumzeug, Aliens und da gibt es schon so eine Verbindung. Auch die ganzen Synthesizer-Sounds, die fand ich immer super interessant. Also da habe ich schon so eine Verbindung hin. Und dann war eigentlich später, als ich dann mein Cousin mir damals die Worlds Apart von Saga Gebhard zum Anhören fand ich am Anfang echt übel sei, was ist denn das? Aber das ist dann so gewachsen und dann habe ich auch die Sounds dann wieder gehört und ich glaube, da gab es dann schon so eine Verbindung. Ein bisschen so Science Fiction in die Richtung. Das hat mir schon immer gefallen.
Was mir auffällt jetzt vor kurzem oder wo ich mal gedacht habe, dieser Gitarrist taucht irgendwie nie auf in so die besten Gitarristen aller Zeiten. So, irgendwie wird der immer vergessen und das ist ja auch eine absolute Rakete, der Typ irgendwie. Das ist ja, also was er bei Humble Stance oder so macht, unter anderem vielen anderen ja auch, ist ja Wahnsinn. Und mir fällt auf, dass der nie auftaucht in so Listen
Er ist absolut
irgendwie.
underrated, ja. Das stimmt schon, ja.
Ja, und ansonsten, außer Saga, war es halt viel Metal. Eigentlich fast nur. Ich kann mich fast nicht erinnern. Ich weiß noch, dass wir mal auf einer Busfahrt, entweder war es nach Prag oder nach Berlin mit dem Fußball, dass wir mal jeder ein Ohrstöpsel drin mit Walkman, dass wir Yes gehört haben. Musste ich heute dran denken, irgendwie Fragile, glaube Roundabout oder so. Kann mich noch genau erinnern, dass wir
Wahnsinn.
nebeneinander saßen, das angehört haben. Also so Progressiv-Sachen tauchen ja auch in deiner Playlist auf dann mit Yes und Genesis und so.
Ja.
Das war schon auch immer
Ja, auf jeden Fall.
ein
Also,
Ding.
was da ein einschneidendes Erlebnis war, war einfach das Mike Oldfield mit Crisis. Meine Tante war damals Sozialarbeiterin. Ich glaube, 1982 war das oder 83 ist, glaube ich, rauskomme. Und die hat so eine Kassette mitgebracht und hat zu uns Jungs gesagt, zu meinem Bruder mir: Hey, hört euch die Kassette an und malt mal Bilder nebenher. Also, das hat mich unheimlich, die ganze Crisis, diese Platte hat mich schon extrem musikalisch auch beeinflusst. Jetzt nicht so das Moonlight Shadow, aber eher das ganze Instrumentale, was da drauf war, auch viele Synthesizer-Sounds, die mich unheimlich beeindruckt haben. Das fand ich schon, das war schon ein einschneidendes, also wirklich ein Ereignis, wo ich gesagt habe, da kann ich mich gut dran zurückerinnern. Aber wenn du jetzt sagst, ja, als wir zusammen waren auf der Schule und sowas, da muss ich auch noch dran denken, dass du mal auch mich schon noch ein bisschen tiefer in Metal eingeführt hast, weil ich weiß noch, als wir mal in deinem Zimmer waren und erstmal alles voller Metal Hammer war und in den ganzen Magazine, was ich echt cool fand. Und da hast du mir, glaube ich, mal von Metallica die Ride the Lightning gegeben. Und die fand ich glaube, das eine Lied fand ich gut, aber irgendwie konnte ich mit dem noch gar nicht so viel anfangen. Das war mir schon nochmal eine Spur zu hart. Aber da habe ich schon gemerkt, das geht so in eine Richtung und das hat sich dann irgendwann auch langsamer aufgebaut, die ganze Sache. Und dann weiß ich noch eine Anekdote, als wir mal einkaufen waren mit dir, mit Margit in Freiburg und da sind wir immer in diese Platteläden und haben wir dann stundenlang Platte angehört und dass du dann auch wegen Cover Platte gekauft hast, die ich aber jetzt immer noch gut finde. Und das war damals die Dream Theater, wenn Dream and Day Unite. Das war, also das ist für mich das ist eine der Platte, die ich wirklich mitnehmen würde auf eine einsame Insel. Also die ist Sensation. Und dann natürlich Lillian Axe noch mit Love and War. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst.
Ja, klar.
Und dann noch das Abgefahrenste fand ich immer noch King Diamond. Ich glaube, das war Damn, hieß die, glaube ich, wo Abigail drauf war. Das war schon richtig
Ja, also
krass.
das war aber auch so ein. Also mit King Diamond, das war dann aber auch so eine Zeit, wo man gedacht hat, wie abgefahren kann es noch werden oder wie krank halt auch irgendwie. Und bei King Diamond, ich meine, ich hatte immer eh so ein Stephen King-Ding, auch mich hat er das Cover angesprochen und irgendwie mit so Geister und ein bisschen unheimlich fand ich sowieso immer gut. Aber der Gesang ist einfach nur so krank, dass man ihn einfach schon deswegen. Ich weiß noch, dass ich das angehört habe und das Erste, was ich dachte, das muss ich euch vorspielen. Ja, das muss ich sofort auf Kassette überspielen und dann müssen wir das irgendwie im Auto anhören. Und ich weiß auch noch, dass ich es euch, wo ich es euch vorgespielt habe, T. hieß das Lied irgendwie, wo er komplett durchdreht am Sagen. Aber das war halt auch so ein, aber das ist sowieso auch vielleicht eine interessante Frage, wieso eigentlich Metal? Also wir hatten doch jetzt gar nicht so, wir kommen beide aus relativ behüteten Elternhäusern, würde ich jetzt mal sagen, so bürgerlich, da gab es jetzt aber auch, und eigentlich coole Eltern irgendwie so, da gab es jetzt auch nicht so viel, gegen das man jetzt unbedingt protestieren musste oder so, oder rebellieren und sagen so, wir müssen jetzt Metal als Protest. Ich denke, also wie hast du eine Erklärung, was sich da am Metal so angesprochen hat?
Also ich glaube, dass mir damals einfach nur so vor männlicher Kraft gestrotzt habe. Also so, ja, so habe ich das Gefühl gehabt, und das war so ein richtig gutes Outlet. Also wenn ich da an so Manowar-Sache denke oder sowas, wo mir dann einmal im Wohnzimmer von einem guten Freund in Neuburg Shirtless Battle Hymns dann irgendwie auf im Wohnzimmer gesungen habe. Das war schon richtig krass, aber das ist vielleicht so eine Ausdrucksweise, so unbändige Energie, auch die Energie, dann so eine Band zu gründen und sagen, okay, ich kann ein bisschen trommeln, ich kann Gitarre spielen, komm, wir machen jetzt mal richtig Krach und so. Ich fand es schon, das war aber damals auch hip, also wenn ich so an Metal zurückdenke, das war eine Zeit, wo vielleicht der Ozzy in the Charts war und wo das wirklich völlig normal war, dass die Leute Rockmusik hören, ja, das ist vielleicht heute auch nicht mehr so der Fall, also wenn ich auch an meine Kinder jetzt denke, ich muss auch dazu sagen, die habe ich schon probiert zu, jetzt heute sagt man wahrscheinlich Influencer, als die halt klein waren, wenn die hinter dem Auto drin saßen, dann habe ich, wenn Halen angemacht, das nur so gescheppert hat, wenn die 2, 3 waren. Dass sie einfach, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, wer weiß, was die dann für Musik hören und sowas, ja, die sollen sich selber entwickeln, alles okay, aber ich möchte ihnen schon ein bisschen was mitgeben. Ja. Und dann musste
sie ja als Gefühl, dass das funktioniert hat, oder?
Ich glaube schon, ja, also wenn Halen und sowas, da könnte sie sich dran zurückerinnern. Ich glaube, das war der eine Song, wo der anfängt mit Hello Baby. Und wo sie da, genau, und da können sie sich immer noch dran zurückerinnern. Und das andere war noch, also Led Zeppelin haben wir auch gehört. Das war mir einfach wichtig, dass man das Musikalische ihnen da mitgibt. Und tatsächlich, einer von beiden, oder der David, der hört jetzt auch mal zwischendurch mal Rock. Die Legends kam er mal mit irgendeinem Metal-Song, den er mir gezeigt hat. Und ich sagte, das ist ganz cool. Mhm. Und der Josh, einer seiner Lieblingslieder, tatsächlich von Guns N' Roses, wie hieß denn jetzt das Lied, genau, Guns N' Roses war das, ich meine, Sweet Child O' Mine, genau, das war's, das er richtig cool findet, also, oder ich habe die Legends, war ich in China und dann wenn ich in China bin, höre ich David Bowie, China Girl, wenn ich auf der Straße bin von China, habe das tatsächlich gemacht, bin zurückgekommen, habe ihm das vorgespielt und dann hat er sich die ganze David Bowie Platte angehört, aber die höre tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt heute, Rap-Music, weiß nicht so.
Ja, ist halt Deutsch.
Alles, Deutsch, aber auch viel Englisch. Ja. Und also kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es schon als Diskussionen, wenn die natürlich ihre Smartphones im Auto verbinden, wollen die natürlich ihre Musik hören. Und dann sage ich manchmal schon, du, das kannst du in deinem eigenen Auto machen, aber was die da singen, das macht mich kirre, gell? Also geht nicht. Das ist schon lustig, ja.
Wenn unsere Eltern jetzt uns gesehen hätten, wie wir zu Manowar bangen, irgendwie mit nacktem Oberkörper, hätte wahrscheinlich auch die eine oder andere Frage aufgeworfen.
Absolut, ja.
Manowar natürlich, Battle Hymns, ist aber so eine Band, die ich nicht mehr hören kann. Also ich kann echt viel von dem Kram noch hören und eigentlich das Allermeiste, aber bei Manowar hört es irgendwie auf. Also da steige ich irgendwie, mittlerweile steige ich einigermaßen aus. Vor kurzem habe ich eine Referendarin gesehen, die hatte ein Manowar-T-Shirt und dann habe ich sie angesprochen, ob das wirklich ihr Ernst ist irgendwie, weil mittlerweile bei jungen Leuten bedeutet es ja nichts mehr, wenn sie Band-T-Shirts anhaben irgendwie, das gab es halt dann irgendwo die meisten. Bei Schülern frage ich mittlerweile gar nicht mehr, weil die dann gar nicht wissen, dass das überhaupt eine Band ist und so. Aber die hat gesagt, nee, sie findet die richtig geil. Das fand ich dann auch erstaunlich.
Okay, das ist schon mal eine Aussage, ja. Ja, Manowar, sehr kontrovers, da gebe ich dir recht. Also damals ich fand die Musik immer gut, mit den Texten kann ich jetzt natürlich überhaupt nur noch ganz, ganz wenig anfangen. Also wenn ich so an Hail and Kill oder sowas denke, also da hat man das früher mitgesungen und sowas, aber wenn man dann älter wird und das aber mitkriegt, dann Also die Musik finde ich wirklich gut, aber ich kann manche Musik einfach auch nicht wirklich die Texte hören. Es geht einfach Also das, weil ich zu viel verstehe und dann komme ich da damit nicht zurecht. Ja? Also die Musik finde ich immer noch tatsächlich gut. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Lieder gemacht, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich höre die sind nicht auf meiner Playlist, ja.
Und ich weiß auch noch, weil ich hatte dann eben so eine Phase übers Metal Hammer, wo ich dann auch immer dachte, es muss noch krasser und noch extremer werden. Und dann war Metallica, war dann okay, habe ich verstanden, gut, es ist super hart. Und dann stand eben mal Slayer, Rain in Blood, die härteste Platte aller Zeiten. Und dann dachte ich, ja, die brauche ich jetzt allein deshalb. Mhm. Und dann weiß ich aber auch noch, dann war ich da in meinem Zimmer im Keller und habe die Platte aufgelegt und dachte so, ui. Ich glaube, das ist aber dann doch zu krass. Also die hat mir echt Angst gemacht und dann habe ich die Texte mitgelesen und dann habe ich auch wirklich gedacht, nee, ich glaube, das will ich mir nicht anhören. Das ist mir, das geht mir jetzt irgendwie einen Schritt zu weit. Da textlich auch viel so Nazi- und Auschwitz-Thematik und so. Sie haben es ja immer so ein bisschen als Aufarbeitung und als irgendwie eine Art Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber Slayer war ja eine Weile dann immer, gerade auch dieser Jeff Hanneman, war nie so ganz koscher irgendwie, was eigentlich mit dem so ideologisch ganz genau los ist. Und dann war es mir, glaube ich, auch immer ein bisschen zu, das war mir dann zu krass. Aber irgendwie gab es dann so eine Zeit, wo man schon so ein bisschen gedacht hat, Metal und dann ruhig auch Metallica und so Zeug ist jetzt auch wirklich halt ein Ausdruck von so einem Protestding. Und ich finde, dass wir das auf der Schule aber auch so ein bisschen gelebt haben, weil wir ja eigentlich da, also so, ich habe jetzt da nicht hingepasst. Das Wirtschaftsgymnasium war jetzt nicht die klügste Entscheidung für mich so irgendwie. Das hat einfach nicht gepasst. Hm. Haben wir bei unseren Klassenkameraden dann teilweise gemerkt, wir waren da schon so eher Außenseiter. Bei dir jetzt optisch vielleicht gar nicht so, aber innerlich glaube ich schon auch, oder?
Ja, ich glaube, du hättest mich auf jede Schule schicken können. Wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, ich glaube, ich habe gar nichts kapiert. Eigentlich wollte ich nur eine Metalband machen und hier erfolgreich irgendwie sei. Und alles andere war mir zu der Zeit ehrlich gesagt ganz egal. Also deswegen, ja, und Protest glaube ich schon, einfach auch die Härte, also wirklich auch die Härte rüberzubringen. Ich glaube, das war schon so ein Punkt, auch in der Musik, dass man da mal auf der Bühne steht und da mal was rausschreien kann und sowas. Das fand ich schon ein wichtiger Punkt, ja.
Hm. Also es war dann, ja, bei mir ging es dann echt auch einher. Ich wollte mich da optisch auch abgrenzen. Wir hatten ja dann schon auch Leute in der Klasse dann, wo klar war, so die könnten jetzt auch eine Banklehre einfach direkt so machen. Mit rein optisch müsste sich da nichts mehr ändern und so. Und ich hatte da mal so eine Weile dann schon auch Bock, mich da abzugrenzen und die Haare wachsen lassen und halt mit Band-T-Shirts und irgendwie zerrissener Hose oder was weiß ich irgendwie. Das war mir dann eine Weile schon wichtig und auch eigentlich bei uns im Ort oder so. Ich dachte so, das ist mir alles hier irgendwie zu doof, so. Ich wär gern anders oder so.
Wobei der Ort ist natürlich auch schon ein besonderer Ort, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also ich meine, der Ort war natürlich schon ein bisschen verschrien, so metalmäßig in die Richtung.
Klar, das war schon erstaunlich.
Das habe ich immer assoziiert mit Metal, war schon immer der Ort, war
also, ja,
wir Reinkarnation können ja nennen, also, vom Metal.
Buggingen gab ja dann auch so dieses Klischee halt, wie sieht ein Bugginger aus, und das war halt die klare, so ein Hardrock-Outfit halt irgendwie, mit so halb hoher Turnschuh, ganz enge Hose, Jeanskutte irgendwie und halt Fokuhila, das war so der Bugginger. Und eine Gander-Bierflasche in der Hand, ein Marlboro in der anderen. Und naja, ich war eine Weile wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Und dann aber Neuenburg-Mülheim war dann eben schon auch, und das waren die dann ja auch toll, eigentlich eine andere Welt, auch optisch und so weiter. Das war dann irgendwie so, waren andere Leute. Das war dann nicht so verbreitet irgendwie. Auch rein optisch, dass man dann so aussah. Und das fand ich dann auch wieder interessant irgendwie. Lillian X finde ich noch witzig, wo du das sagst. Da habe ich nämlich so die letzten Jahre, als es dann mit Spotify losging, habe ich gedacht, so, ich gucke jetzt nochmal alles, was ich früher so gehört habe, was gab's denn da, und habe mich versucht zurückzuerinnern. Und ich habe ewig rumgemacht an dieser Band Lillian X, weil mir der Name nicht mehr einfallen wollte. Und ich wusste, dass die Platte mir ganz gut gefallen hat. Cover ja auch, gell? Aber
ja,
die Platte eben auch, vor allem das erste Lied, All's Fair in Love and War. Und mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Und ich habe rumrecherchiert und irgendwie gedacht, wie kann ich denn jetzt da dran kommen, dass ich auf diesen Bandnamen komme, und habe, glaube ich, ein halbes Jahr an dem Thema immer mal wieder irgendwie rumgeguckt und dachte, wie komme ich, und irgendwann habe ich sie gefunden. Und dann habe ich so Wikipedia-Listen, so Metal-Bands der 80er, dachte, ich gucke sie jetzt alle durch, bis ich diesen Namen lese. Und dann irgendwann war klar, Lillian X. Aber die Platte ist auch nicht so gut gealtert irgendwie, finde ich. War dann auch ein bisschen ernüchtert.
Ja, ich glaube, wenn man dann auch wirklich solche Dinger nochmal anhört, solche Platte, dann hört man schon den Unterschied. Man entwickelt sich ja auch selber auch weiter. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Da kann man manche Sachen gehen dann fast nicht mehr, ja. Man hat vielleicht dann nochmal so eine romantische oder so eine Erinnerung dran, ja, wo man sagt, ah, oder ich assoziiere dann einfach auch irgendwelche Gefühle oder Begebenheiten zur Musik. Deswegen, das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf raus, ja. Also das finde ich schon interessant.
Das ist bei Musik extrem verankert, bei mir auch. Und ich hatte da wirklich die letzten Jahre wirklich ganz, ganz schlimme, ja, so Anfälle gekriegt, wo ich dachte, ich muss mir das Zeug auch wieder beschaffen, ja, wenn ich es nicht mehr habe. Ich habe ja dann meine ganzen Platten mal verkauft im Studium und kaufe die mir jetzt die letzten Jahre halt alle wieder nach und so irgendwie und will das irgendwie wieder haben. So, es ist ein ganz, ganz schlimmes Ding. Ich weiß nicht, Midlife Crisis oder irgendwie, wenn man dann auch eigene Kinder dann nochmal hat irgendwie und vielleicht durch, ich weiß es nicht, warum man da immer wieder landet in diesen 80er Jahren oder frühen 90ern. Aber es ist irgendwie ganz schlimm. Es ist auch echt ein bisschen grenzwertig manchmal. Mir.
Ja, hat uns aber auch geprägt. Also da finde ich immer noch eine gute Zeit gewesen, auch musikalisch, muss ich sagen. Ja. Aber eine Frage habe ich an dich. Guns N' Roses, Paradise City. Was sagt dir das? Da.
Ja, ich habe es nämlich in deiner Liste gesehen. Für mich ist es natürlich ein ganz wichtiges Lied. Ich habe sicher Appetite for Destruction ist sicherlich das Album, das ich am meisten gehört habe in meinem ganzen Leben. Also ich habe, glaube ich, 11., 12. Klasse jeden Tag von der Schule heimgekommen, aufs Bett gelegt, die Platte aufgelegt und dann aber beim vierten Lied schon eingepennt irgendwie. 2 Stunden Mittagsschlaf, so. Und dann halt irgendwie die Platte umgedreht und weiter gehört. Und Paradise City ist mir nämlich jetzt eingefallen, als ich es gesehen habe, Prag,
Genau,
Tanzfläche, oder?
korrekt, ja, absolut, ja.
Disco am Wenzelsplatz, glaube ich, irgendwie. Und wir gehen in dieser Disco und wir liegen am Boden, spielen irgendwie Luftgitarre und irgendwann
Ganz
sind wir auch
genau.
alle übereinander gelegen, oder so,
Ganz
erinnere
genau.
ich mich da
Und dann
richtig.
hat auch der DJ ist doch tatsächlich hingegangen und hat dann immer irgendwann gesagt, Pause, als es zu wild wurde, und hat dann einfach das Saft abgedreht. Ja, das war das genau das, was ich mich da erinnern kann. Das war wirklich sehr
Und
wild.
eine sehr faszinierende Geschichte an diesem Abend auch noch, unser Freund Andy, der ja dann auf die tolle Idee kam, da gab es ja so einen Bon-Zettel, den man gekriegt hat, wo dann abgestempelt wurde und dann musste man beim Rausgehen dann alles, was man verzehrt hat, bezahlen. Und er kam ja, es war ja eh alles mordsbillig und er kam auf die
Richtig.
glorreiche Idee, diesen Zettel zu zerreißen und der wurde ihm aber dann zusammengepuzzelt, ja, vorgelegt an der Kasse. Und zum Glück haben sie ihn ja einfach nur das bezahlen lassen irgendwie und haben ihn nicht noch eingebuchtet. Aber da standen Leute irgendwie rum, die Touristen beobachtet haben, ob da irgendjemand so einen Scheiß baut. Und da hat es aus dem Mülleimer rausgeklaubt und wieder zusammengesetzt.
Deswegen war er auch
Unglaublich.
auf dem Wirtschaftsgymnasium, ja, genau.
Ja, genau, ja. Wahnsinn.
Ja, das
Ja.
war cool, ja.
Ja, und dann weiß ich halt auch noch, dass wir natürlich auch irgendwie so eine seltsame Arroganz dann irgendwie entwickelt haben, dass wir dann auch entschieden haben, wer es wert ist, ein richtiger Metal-Fan zu sein. Und
Ja,
dann
das
hat man
Ganze.
ja, also Klassenkameraden, die wir dann auch so belächelt haben, wenn die dann mit dem ganzen Roses Aufnäher waren und gesagt haben, so, was soll denn der Scheiß, das ist doch ein Poser. Ja, das hat doch
Genau. Das war schon, also mit dem True Metal und sowas, ich habe mir das auch noch überlegt, das war völlig, völlig irre eigentlich, ja. Also, dass man dann wirklich so verbohrt ist, irgendwann zum Schluss sagte, alles, was nicht irgendwie True Metal ist völlig daneben, ja. Die Leute, mit denen möchte ich nichts zu tun haben, ja. Also, das fand ich, das war schon krass, ja, muss ich echt auch sagen. Die True Metal-Zeit da, ja.
Genau. Und dann natürlich Protest ist mir dann auch noch eingefallen, auch gegen unseren Deutschunterricht, den haben wir ja dann auch noch artikuliert in der Abi-Zeitung, in einem Text, für den ich mich eigentlich heute noch, ja, ich muss sagen, ich schäme mich so ein bisschen, es war nicht gut.
Ich
Aber es
kann
hat
mich.
relativ wenig Nachspiel gehabt. Also heute wird einem sowas ganz anders um die Ohren fliegen. Das könnte ich nicht
Ehrlich?
mehr
Okay.
bringen.
Also ich kann mich ehrlich gesagt an den Text nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, hast du den noch, oder?
Ich glaube, ich habe diese Abi-Zeitung irgendwo noch. Ich habe ihn auch irgendwann, ist aber auch schon wieder viele Jahre her, mal nochmal gelesen und dachte, um Gottes Willen, das ist wirklich schlimm. Aber hat halt auch so gepasst. Es hat auch so, ja, wir schlagen jetzt um uns, wir fühlen uns hier ungerecht behandelt und es ist eh scheiße und das bringen wir jetzt zum Ausdruck auf die denkbar beknackteste Art, uns doch
Ja,
scheißegal.
das war tatsächlich ein bisschen unklug, ja, die ganze Geschichte. Aber damals
Jetzt
war es
hat
halt,
er.
wie sollte man sich denn auch verteidigen? Und ich meine, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, wir sind ja auch zum Teil ungerecht behandelt worden. Ja. Wir waren keine Engel, ja, das muss man auch dazu sagen. Absolut nicht. Aber trotzdem, glaube ich, hat es schon ein bisschen einen Grund gehabt, warum das dann letztendlich so war.
Ja, das war, da hat sich schon was angestaut, natürlich, klar. Und ja, es war vielleicht, wird man heute ein bisschen cooler mit so Leuten wie uns da umgehen. Es war ja nicht richtig schlimm, was wir gemacht haben, aber ich glaube, wir haben es auch schon geäußert, was uns nicht passt und so. Und dann ja, hat man uns das halt wiedergespiegelt, dass das halt so auch nicht in Ordnung ist und dass das so nicht geht. Und aber ja, es ist seltsam. Ich weiß gar nicht, gegen was wir ganz genau protestiert haben. Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß
Aber
tatsächlich auch nicht mehr. Ich hab die negative Sache vergessen. Das ist schon mal das ist positiv.
Was waren dir sonst noch in der Zeit dann? Was waren dir noch wichtige Bands, die wir noch nicht genannt haben?
Also wichtige
Oder
Bands.
Alben auch oder so?
Ja, also Metallica und Justice for All muss ich da nennen. Also das finde ich eigentlich für mich die beste Metallica-Platte. Die ist super technisch und ein mega Gefrickel und der Lars trommelt wie ein Verrückter. Also ich mag die Platte einfach. Die ist so technisch, die überfordert mich manchmal auch ein bisschen. Aber ich find die richtig gelungen. Das ist so eine Platte, da habe ich tatsächlich auch ein Metallica-T-Shirt gehabt. Ein weißes mit ein Justice for All drauf. Die Platte fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also die würde ich auch tatsächlich auch auf eine einsame Insel mitnehmen. Also ich ertappe mich da selber, dass ich manchmal noch zu manche Songs, wenn ich es ab und zu mal höre, da Short a Straw oder sowas, wenn mir das da in den Kopf schießt, dann fange ich dann schon an, so ein bisschen so zu trommeln und so. Also ich weiß auch nicht, da kriege ich so ein Flashback irgendwie. Also das kann ich mir manchmal schon nochmal anhören, ja.
Ja, ich auch. Ich habe dann auch erst, ich habe auch damals überhaupt nicht gemerkt, dass die da den Bass rausgedreht haben. Irgendwie, das habe ich erst
Irre,
später
ja.
mal
Völlig.
gesehen.
Vielleicht war
Bass
war der
drauf.
Ingo der Bassist da.
Ah ja, komm, den machen wir weg. Ich kann dir sogar, und das ist auch wieder sowas, was mir manchmal ein bisschen Sorgen macht, ich kann dir jetzt aus dem Stegreif mindestens 5 Alben nennen, von denen ich weiß, dass du sie auf Platte hattest. Ich kann mir so einen Scheiß, der hockt mir im Gehirn, bis ich alt bin und dement, da weiß ich das wahrscheinlich immer noch. Das ist komplett krank. Also, ich weiß, dass du hattest, also klar, Manowar hat es auf jeden Fall mindestens 3 Platten.
Ja.
Dann hattest du von Kansas eine Platte, die hieß Power.
Oh, die finde ich immer noch super, ja.
Ja, mit Steve Morse an der Gitarre, die gefällt mir auch gut. Ich habe ihn vor kurzem auch mal gekauft.
Echt? Okay.
Ja. Du hattest, glaube ich, sogar noch mehr von Kansas, gell?
Ich
Ich
habe
glaube, die
dann
zwei.
tatsächlich, dann haben wir angefangen, so Kansas, weil die so ein bisschen in die Prog-Richtung ginge. Gut, ich bin jetzt kein Geige-Fan, ja. Also das muss ich echt sagen, so ein
Rockmusik-Story,
aber ich
Geige
kann das
ist
nicht.
schwierig,
Ich kann, das sind einer der das sind vielleicht der No-Gos, wo ich sage, jetzt fangt der da mit der Geige an, du, das passt mir überhaupt nicht. Also das ist das ist wirklich so. Also da kann ich nicht mitgehen. Aber ansonsten finde ich die wirklich gut auf dem Sound. Die Power ist natürlich so eine klare 80er Platte mit auch mit Synthesizer drin und sowas, aber fand ich wirklich gut gemacht, diese Platte. Ja. Also Kansas hat mir auch
Ja,
nochmal.
die 2 anderen, die du, ich meine, da, du hattest die Leftover Tour und
Ja.
die Point of No Return
Genau, ja.
auch.
Ja.
Und die sind ja geil. Also das
Ja.
ist natürlich großartig.
Absolut, ja. Die finde ich auch toll.
Ja, eben wenn, solange die Geige nicht spielt, mit der tue ich mich auch immer ein bisschen schwer. Dann hattest du einen Soundtrack von einem Wes Craven-Horrorfilm, Schocker.
Oh ja, Schocker, ja. Genau. Ja, das fällt mir her.
Den
Stimmt.
musste ich, weil meine Frau heißt eigentlich mit Namen Schocker irgendwie. Und als ich sie kennengelernt habe, musste ich immer an den Film denken. Hey,
Echt,
Schocker,
oder?
cool.
Ja, das ist natürlich super, gell?
Da war, glaube ich, Megadeth am No More, Mr. Nice Guy war da noch drauf, in
Ja,
der
sehr gut.
Coverversion.
Ich glaube, Alice Cooper, nee, war da auch drauf?
Im
Nee.
Original von Alice Cooper. Und ich meine, dass Megadeth gecovert haben auf dem. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja.
Dann hattest du ja natürlich die Saga-Sachen und dann hattest du ein Album, das habe ich heute nämlich im Auto extra nochmal angehört. Riot, The Privilege of Power.
Echt? Das
Kannst du
habe ich
daran
ewiger.
erinnern?
Nee, habe ich schon ewig nicht mehr gehört.
Die hattest du auch.
Echt?
Ja. Ist gut, muss mal anhören. Es ist so Speed Metal, weiß gar nicht, Power Metal oder wie man sagt, auch mit so progressiv Elementen drin, aber echt eine originelle, zwei ganz tolle Balladen drauf und auch das schnelle Gefrickel ist auch echt gut.
Da muss ich mir tatsächlich mal reinziehen, du.
Ja, das kannst du mal anhören. Und dann taucht bei dir aber auch tauchen noch härtere Sachen jetzt in der Playlist auf. Da kommt jetzt so Obituary und dann eben auch Slayer.
Ja.
Was hat's damit auf sich?
Also das war so. die Spitze, sage ich mal, als von der Entwicklung zu, ich höre jetzt nur noch das Härteste, was es geht. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, das sind, ich glaube, der Andi und ich sind mal in der große Pause rüber in sein rote R4, der unter gar kein Bodenblech mehr drin hatte, durchgerostet war.
Yes, hell, yeah. Oh,
und da haben wir dann ja tatsächlich eine Viertelstunde Obituary angehört, wo er dann nur rumgegrunze war, Geschreie und weiß ich was. Also das war so, und aus Leia auch genauso, die Brutalität. Aber ich habe dann auch damals gemerkt, das ist, irgendwie bin ich das nicht. Das war mir dann einfach auch zu viel, und die Texte, und das war sehr unangenehm dann irgendwann.
Ja,
und da bin ich dann echt ausgestiegen. Also da war dann bei mir fertig. Also ich bin jetzt auch kein Slayer. Ja, ich kann mir das anhören und sowas. Heutzutage, wenn ich mir das anhöre, denke ich, ja gut, so hart ist es jetzt auch nicht, wenn ich mir da andere Sachen mittlerweile anhöre.
Nein,
das
klar.
Ist ja Kindergeburtstag, ja. Und damals war das so, das wirklich so High-End Speed Metal. Aber wie gesagt, das war dann so die Spitze, und irgendwann war dann fertig. Da habe ich auch ein bisschen das Interesse dann auch verloren an dem ganzen super harte Metal-Zeug. Da war dann irgendwie vorbei.
Und da kam ja eigentlich nach unserer Schulzeit dann ja dieser Alternative Rock Tsunami, wo es ja dann eigentlich auch viele dieser 80er Jahre Metal Bands dann zerlegt hat. Ja. Also wirklich nur die ganz Großen konnten weitermachen. Viele haben auch so Krisen, Identitätskrisen erlebt und haben dann versucht, ihren Stil zu ändern und alles Mögliche. Wie hast du das da erlebt? Hast du da weiter noch Musik gehört oder bist du dem treu geblieben oder hast dich da auch nach dem Wind gedreht, so wie ich?
Ja, genau, du hast nach dem Wind gedreht mit Pearl Jam und sowas, ja. Also ich konnte, ich sag das ganz ehrlich, ich konnte mit dem gar nichts anfangen. Das war für mich wie, was ist denn jetzt los? Gut, mit Smells Like Teen Spirit oder sowas, das habe ich ja dann nochmal angehört irgendwie, ja. Nirvana, aber es hat mir nie irgendwas was gegeben oder gesagt. Ich hab's einfach nicht verstanden, und ich bin dann eher weg von dem Ganze und bin dann eher wieder so an meine Wurzeln zurück, muss ich sagen, wo ich sag, ich würde jetzt nicht sagen in Saga-Richtung, aber eher so in Toto-Richtung, in so normale klassische Rockmusik mit Synthesizer. Ich konnte mit dem tatsächlich nichts anfangen. Ich habe echt dann nochmal drüber nachgedacht, aber da war für mich, das hat mir überhaupt nichts gesagt. Ja. Hätte mich auch emotional null mitgenommen in irgendeiner Form. Auch wenn ich es jetzt noch anhören so, das ist, ich weiß nicht, das war die Zeit, die, da habe ich mich irgendwie wieder in Richtung entwickelt, eher wieder zurückentwickelt, ja. Das ist vielleicht so. So kann man es vielleicht gut beschreiben.
Ja. Ja, also das war glaube ich echt ein Problem, weil wenn du gesagt, wenn du jetzt jemand warst, mit dem nichts anfangen konnte, dann gab's ja mal eine Weile wirklich nichts anderes mehr, und keine von den Bands hat irgendwie noch Platten gemacht, die, oder ganz wenige nur, die einen jetzt wirklich noch gefallen hätten, als jemand, der halt sagt, ich stehe eigentlich eher auf so 80er Metal. Alle waren sie plötzlich weg vom Fenster irgendwie. Maiden, Priest, Metallica haben irgendwie die Haare abgeschnitten und irgendwie diese Load und Reload gemacht.
Ganz
irgendwie.
Fürchterlich, ja.
Ganz und Bon Jovi oder so haben so gemacht, als waren sie immer schon Grunger und haben sich irgendwie auch ein Holzfällerhemd angezogen. Und die Scorpions haben irgendwie mit irgendwie so Dance-Kram dann irgendwie rum. Alle haben total, waren außer Rand und Band und haben halt irgendwas versucht und so. Und ich hatte halt echt Glück, dass ich dachte so, oh, Pearl Jam, das ist aber noch viel geiler als alles, was ich bisher gehört habe. Das ist ja genau das, was ich eigentlich immer gesucht habe. Und dass das halt genau mein Ding war. Und dann habe ich mich wirklich über viele Jahre, also ich würde sicher sagen, bis in die 2010er von diesem 80er Metal eigentlich komplett ferngehalten. Ich habe eigentlich kaum noch irgendwas gehört und bin eigentlich auch mit der Überzeugung rumgelaufen, dass ich damit eigentlich in meinem Leben nichts mehr zu tun haben werde. Weil das irgendwie, da bin ich jetzt drüber rausgewachsen und es ist mir jetzt eigentlich zu albern und eigentlich kann man das ja nicht mal allen Ernstes anhören irgendwie. Es ist halt so Klamauk und Kirmes irgendwie, so Iron Maiden kannst du doch nicht allen Ernstes noch, das, was soll denn das? Oder Guns N' Roses, das bringt's doch nicht. Und dann irgendwann hat's aber wieder geschnackelt und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass das auch wieder Schwachsinn ist und seit 10, 12, 13 Jahren hat's mir einfach wieder richtig gepackt. Und dann bin ich jetzt eben dank Spotify nochmal eingetaucht in Regionen, da war ich nicht mal damals irgendwie, oder entdecke auch nochmal Bands aus den 80ern, die ich damals gar nicht gekannt habe und gar nicht gehört habe.
Aber da sprichst du, glaube ich, auch eine wichtige Sache an, und ich glaube, das ist Spotify, auch Technologie, die da eine große Rolle spielt, dass man jetzt auf einmal hochverfügbar dieses ganze Alter alte Zeug irgendwie hat und sich nochmal durchkramen kann. Also wenn ich dran denke, wie wir früher in den Platteläden gestanden sind und da durchgekramt habe und so weiter. Und mir damals musste man halt auch geduldig sein. Also das war, finde ich, auch so ein wichtiger Punkt. Da hast du dann, wie oft bin ich in den Platteladen, habe nach der neuen Saga gefragt. Ich hatte ja keine Informationen gehabt, es stand nicht in der Zeitung, es gab kein Internet und so weiter. Und deswegen finde ich es auch wichtig, da hat mir damals schon Geduld gehabt und ging dann an den WOM, World of Music war das, glaube ich, und hat sich dann das angehört und hat sie dann mitgenommen und hat sich richtig gefreut. Ja, ich habe jetzt die Platte, leg sie daheim auf und höre sie jetzt erstmal intensiv. Also das ist schon ein großer Unterschied und heute ist das schon ein großer Konsum, finde ich auch. Ich meine, das ist positiv, man findet das ganze alte Zeug von früher wieder und ich habe es hoch verfügbar. Aber auf der anderen Seite, die Wertigkeit finde ich, ich weiß nicht, ob die noch so da ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nö, die ist nicht, die kann ja nicht da sein, wenn das alles verfügbar ist. Und Konsum eben halt nur in dem Sinn, dass man es zwar konsumiert, aber halt auch eigentlich kaum noch dafür bezahlt. Hm. Und das ist natürlich auch noch ein Riesenproblem, wo ich auch echt mal gespannt bin, wo die Reise hingeht. Weil also für Künstler tatsächlich Geld zu verdienen mit Aufnahmen ist quasi unmöglich geworden halt irgendwie. Oder das schaffen ja nur noch die ganz, ganz Großen. Und da gibt es halt dann so diese Vinyl-Nische, wo so Leute in unserem Alter halt dann wieder Platten kaufen oder die Platten von früher nochmal kaufen oder auch neue Sachen oder so. Und ich bin jetzt auch so jemand, jetzt hat Peter Gabriel macht eine neue Platte, dann kaufe ich mir die halt, die ist wahnsinnig teuer irgendwie, aber dann kaufe ich mir die halt auf Vinyl. Einfach, weil ich dieses Gefühl halt haben möchte, ich möchte es dann nicht streamen, das ist mir dann zu, das ist nicht wert irgendwie, das ist nicht angemessen dem Produkt gegenüber. Ich finde da irgendwie, ich tue mich echt schwer. Ich nutze Spotify und lehne es aber gleichzeitig innerlich ab. So, das ist ganz blöd halt. Wie so viel, man widerspricht sich halt ständig und macht es halt trotzdem dauernd und so.
Ja, das ist korrekt. Und, Mir geht's da auch ähnlich. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der es die Platte kauft. Ich habe nicht mal einen Plattenspieler. Doch, ich habe noch den von meiner Frau tatsächlich, aber habe jetzt da auch nichts angeschlossen. Ich habe auch die Zeit nicht dazu. Aber wenn ich halt so eine Platte in der Hand halt und mache dann, du ziehst dann das Sleeve raus und da stehen dann die Songtexte drauf und du hast ein bisschen Informationen und es ist halt einfach auch von der Wertigkeit her was anderes wie digital habe ich jetzt das da in meinem Smartphone drin. Also ich finde es schon, deswegen tendiere ich eher auch dazu, wenn ich mal eine Platte kaufe und jemand unterstützen will, dann würde ich das dann auch machen, ja, tatsächlich.
Hast du die von früher noch? Hast du deine?
Ich habe tatsächlich noch alle, ja. Ich müsste, ich denke, dass ich habe viel CDs auch, ja, die jetzt auch nutzlos im Heizkeller stehen. ich sage immer zu den Jungs, ey, später, wenn wir mal nicht mehr da sind, dann können wir mal gucken, ob wir das verscherbeln können, vielleicht ist ja noch was wert, das ganze Zeug.
Also aber, die CDs glaube ich nicht mehr, aber die Platte wahrscheinlich.
Platte, ja, kann ich mir schon vorstellen, ja. Muss ich mal gucken, wo die alle sind.
Also der Metal-Platten ist interessant, habe ich jetzt auch vor kurzem nochmal gelesen in so einem Magazin. Metal Platten werden nicht verramscht, auch Secondhand nicht. Also du kriegst kaum eine Metal-Platte aus den 80ern unter 20 Euro heute.
Okay,
Wahnsinn. Also du kriegst so, weißt du, wenn der Tina Turner Private Dancer, die schenken sie dir umsonst, weil sie eh 10-mal da stehen haben oder so. Aber bei Metal wird immer gezahlt und da gibt's auch immer, da wird so ein bestimmtes Preisniveau einfach nicht unterschritten und die Leute zahlen das auch. So, also die Metal-Fans sind aber immer schon die das so, Zeug gekauft
auch
haben.
So eine, halt auch so eine treue Fangemeinde, aber ich meine, das sieht man auch wieder, dass das so zusammengehalten wird, so eine Musikrichtung ist und man das gemeinsam unterstützt. Ich finde das schon interessant. Das sagt schon ein bisschen was aus, auch über so eine Metal-Fangemeinde oder dass ich auch solche Labels dann auch noch halte. Das finde ich natürlich auch super und wirklich auch noch Künstler unterstütze.
Ja. Die andere Einnahmequelle ist natürlich live. Mhm. Was waren da so, kannst du dich erinnern an ein paar Live-Highlights?
Ich kann mich tatsächlich ans Monsters of Rock erinnern in Basel, weißt du das noch?
In Basel, ja natürlich. Ja.
Also ich glaube, das war das Black Rose war das, glaube ich, AC/DC, Metallica, Motley Crue, glaube ich.
Greenstrike und Motley Crue.
Greenstrike.
Ja, es war ein Wahnsinns-Line-Up. Und umso tragischer, dass mich ja ausgenockt hat, weil ich gedacht hatte, ich müsste mit irgendwelchen so Schweizer Freaks da irgendwie was rauchen und dann ist mir schlecht geworden und dann hatte ich Kopfweh und dann lag ich da rum und ich bin dann auch irgendwann sogar raus. Ich lag vor am Stadion auf so einer Wiese und habe dann sogar AC/DC und Metallica verpasst.
Ernsthaft?
Mir war so schlecht, ich hatte abartigen Kopfschmerzen und ich wollte keine Musik mehr hören. Ich habe mich durch Motley Crue noch durchgeschleppt und bin dann irgendwie, bin zu euch und habe gesagt, ich warte draußen. Wir treffen uns draußen, ich halte es nicht mehr aus. Mir hat es gedacht, mir zerreißt es den Schädel. Hey. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und eigentlich ein abartiges Ding, oder?
War jede Band geil. Es war wirklich, wirklich geil. Und eins kann ich jetzt noch spüren, das ist die Snare Drum von Metallica. Also die war so, hat bald mein Magen zerschnitten, echt durch die Snare Drum. Also das war brutal. Und ich meine, hinterher hat man ja gesagt, das Konzert man noch in 30 Kilometer Entfernung hört. Also das finde ich schon krass. Also war schon, es war wirklich laut. Ja, das auf jeden Fall. Aber es war wirklich ein cooles Konzert. Auch mit euch Jungs zusammen einfach. Oh, das war schon ein richtig cooles Erlebnis. Ja. Auf jeden Fall.
Hast du Dream Theater mal live gesehen?
Leider nicht. Nee, habe ich leider nie live gesehen. Ja, ich wollte es immer mal, aber ich bin jetzt nicht so der Konzertgeher. Wenn, dann gehe ich mal. Das ist schön übertrieben. Aber Z7 in Pratteln, finde ich ganz gut. Da kommen als ganz gute Sache, da war ich ein paar Mal. Aber jetzt, ich will ja immer einer von meinen Jungs mal mitschleppen und sag, jetzt gucken wir uns mal hier handgemachte Musik an. Und die sind auch offen und jetzt muss ich halt nur eine gescheite Band finden, nicht, dass die komplett überwältigt sind oder sagen, was ist denn hier los? Es muss irgendwas sein, was sie auch noch irgendwo verstehen können.
Ja, klar.
Musikal.
Ja, ich habe, also Dream Theater habe ich zweimal gesehen, einmal in der 90er, das war super, und dann habe ich sie jetzt vor 3 Jahren nochmal gesehen, und es gibt so Bands, Megadeth gehört da auch für mich dazu, die finde ich seit dem Konzert nicht mehr so gut wie vorher.
Echt? Okay.
Ja, es war eben Pratteln, aber Open Air, Dream Theater, 2 Vorgruppen, es ging schon ewig, bis sie überhaupt mal angefangen haben. Ich glaube, wir waren um 8 da, um 11 hat dann mal Dream Theater angefangen, dann hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr irgendwie und dachte so, was soll denn der Scheiß, war auch nirgends angekündigt oder so, dass da 2, 3 Vorgruppen glaube ich. Und dann war das so eine komische Songauswahl und der Sänger war mir auch derart unsympathisch irgendwie auf der Bühne mit seinem Gemache. Der singt ja echt fantastisch, aber ich fand ihn, also es war irgendwie ganz abtörend und eine ganz schlimme Songauswahl. Und dann habe ich gedacht so, ich finde das Konzert scheiße, aber wenn sie als Zugabe noch Pull Me Under spielen, dann bin ich versöhnt. Und sie haben es halt nicht gespielt, ja, sie haben es einfach fertig gebracht, es nicht zu spielen. Also so ein Scheiß irgendwie. Ja. Also war echt. Und ich kenne 5, 6 Dream Theater Alben wirklich gut und ich kannte fast kein Lied an diesem Abend und ich dachte, das ist keine. Seitdem muss ich sagen, bin ich ein bisschen abgeturnt.
Ja, ich meine, bei mir war eigentlich fast schon nach der ersten Platte Schluss, weil sie ja da das Sänger ausgetauscht hatte. Tatsächlich zu dem Sänger, den du gehört hast an dem Konzert. Und also mein Ding war das nie, aber übrigens Anekdote noch, der Sänger der von der ersten Platte, der ist, glaube ich, vor ein paar Wochen gestorben, tatsächlich.
Echt? Mhm. Ja, nichts gelesen. Ja. Ja, von dem hieß es ja eigentlich, das habe ich vor kurzem mal gelesen oder vor einem Jahr, dass viele Dream Theater Fans eigentlich sagen, das war eigentlich der wahre Sänger und eigentlich der viel bessere Sänger als dann der Nachfolger. Und jetzt gibt's aber so eine Reihe, die bringen gerade wirklich fast monatlich Live-Bootlegs auf Platte raus, nochmal. Und zwar richtig amtlich produziert, aber das klingt wirklich geil. Und es gibt eine Aufnahme mit dem alten Sänger, noch eine Live-Aufnahme irgendwie aus Japan, wo sie das erste Album komplett live spielen. Und dieses Album ist echt, also vom Gesang wirklich schwach. Der war live nicht so gut irgendwie, wie man da auf Platte meint. Und der andere bringt es halt live einfach auch. Also ich glaube, da gab es dann schon Gründe, was die Qualität angeht, irgendwie, warum die ausgetauscht haben. Aber das erste Album ist natürlich trotzdem einfach ein Monolith, klar.
Absolut, ja.
Jetzt, als Erwachsener immer noch Metal hören, irgendwie ist es für dich, gibst du das offen zu, so? Ist es für dich irgendwie was, wo du auch sagen kannst, wenn Leute sagen so, aber das ist doch ein alberner Scheiß, wie kann man nur, wo du sagst, ja schon, aber trotzdem, oder sagst, nee, gerade deswegen, oder ist egal?
Nee,
oder?
Ich denke, das gehört einfach auch zu mir, auch zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Vergangenheit, und ich höre es auch immer noch gern. Also, wenn ich gucke jetzt auch relativ viel YouTube, muss ich sagen, und da gibt es natürlich auch super Biografien von Bands und sowas, und das gucke ich mir unheimlich gern an. Ich habe letztens das von Alice Cooper angeguckt, das war ganz gut. Dann gab es mal, glaube ich, von Mötley Crüe, glaube ich, gab es mal eine Dokumentation, glaube ich, auf Netflix oder sowas. Das war auch ein Film, das war völlig wild, ja. Wobei ich das dann schon dann immer denke, oh, der Song war wirklich auch cool, komm, lass mir nochmal anhören. Also ich spiele auch meine Jungs ab und zu was vor, wenn sie in meinem Auto fahren, müssen sie halt die Musik hören, die ich möchte. Ja, natürlich. Oder ich frage sie halt auch mal, du, wie findest du das Lied? Und so, ja, das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Gibt es ja manchmal so Sachen, wo man dann auch so vielleicht so Common Ground dann irgendwann hat und sagt, ah ja, du, das finde ich auch gar nicht schlecht. Oder ich höre mir auch mal ein Deutsch-Rap-Song an, den ich auch cool finde, ja, wenn es von der Texte ist, manchmal echt ein bisschen schwierig, aber das mache ich dann auch, da finde ich, wenn die Musik dann einfach auch so eine Energie rüberbringt und wenn ich es einfach wenn es gut macht, der Musik ist und ich es einfach gern höre, dann höre ich das auch. Da habe ich jetzt nicht irgendwie, ich höre jetzt nur Metal oder nur Rock oder weiß ich was. Ich kann auch Klassik hören, gibt es auch viele tolle Sachen. Also da hat sich Spektrum schon erheblich erweitert in den letzten Jahren. Das auf jeden Fall.
Gab es die letzten Jahre noch Bands aus dem härteren Bereich, die du da entdeckt hast oder die du gut fandst? Irgendwie, du hast Muse noch in der
Muse habe ich, also das Muse war eins der Alben, ich weiß, wie hieß denn das, das 2010 rauskam. Ich meine, das war mit Resistance, glaube ich, war das. Also das hat mich komplett weggeblasen. Das weiß ich noch. Als ich die zum ersten Mal gehört habe, sagte ich, boah, das ist wie eine Offenbarung. Also das fand ich richtig gut. Das war so eine von denen Platte, wo ich gesagt habe, wow, also an die werde ich mich immer erinnern. Das war wirklich toll. Mhm. Also die Muse war wirklich super, die ich ganz toll fand. Dann habe ich Merillion wieder entdeckt, muss ich auch dazu sagen. Gut, das ist eine ältere Band, aber diese ruhigeren Parts auch mit dem Fisch und so, fand ich schon richtig cool. Ja.
Ja, mag ich auch immer noch. Hör ich auch gern.
Und ansonsten halt, klar, Metal-Richtung habe ich jetzt, gibt es so eher Disco-Metal, nenne ich es mittlerweile. Das Amaranthi, was man fast nicht aussprechen kann. Und Battle Beast, wo da ist zum Teil auch mit Growl-Gesang drin, aber singt auch eine Frau. Und ich finde es einfach interessant, wie da quasi die Erlösung kommt von der Frau, die dann mit einer tolle Glockenstimme dann auch wirklich so ein Metal-Lied singt. Der Kontrast finde ich wirklich super. Am Anfang habe ich da echt Berührungsängste gehabt mit dem Rumgegrunze da zum Teil, aber ich finde, das passt gut, das die Unterschiede und auch das Schwarz und Weiß und so, das fand ich ganz interessant. Also das hat mich unheimlich beeindruckt. Das sind so zwei Bands, die ich cool finde. Und dann finde ich noch eine, Theocracy, finde ich ganz interessant, die Band, auch so eine Speed-Metal-Band. Die finde ich dann auch noch richtig gut. Das sind so die Entdeckungen, wo ich sage, ja. Und jetzt ganz zum Schluss und ganz neu habe ich tatsächlich Arena, die neue CD, habe ich mir gekauft, weil ich die so gut fand. Und ich habe die als erstes auf YouTube live gesehen, so ein Bootleg, als ich die gespielt habe. Und das hat mich total geflasht. Da habe ich gesagt, wow, das hört sich richtig gut an. Dann habe ich probiert, diese CD zu bekommen. Am Anfang war das ein bisschen schwierig. Also das finde ich auch wirklich, wirklich eine ganz, ganz gelungene CD. Das sind so die ich
von, im Moment, von Theocracy ist das?
Ja, oder? Genau.
Ja, okay.
Ja. Das muss ich mal Theocracy, das kannst du mal anhören. Das ist wirklich auch wirklich gut gemacht. Ich habe so ein paar epische Stücke. Die haben jetzt auch neue Deal gesigned mit einem Label, das da, ich weiß gar nicht, Nuclear Blast. Die habe ich, glaube ich, jetzt aufgespalten. Und sie sind jetzt bei dem anderen Label und sowas. Das ist auch eine amerikanische Band, die ist wirklich gut. Gefällt mir gut. Ja.
Okay. Ja. Jetzt gibt es so ein Thema, das ich mal noch vorgeschlagen habe. Du kannst schon mal gucken, wie du dich da äußern möchtest. Du bist ja auch ein sehr gläubiger Mensch.
Ja.
Wann ging denn das los? Mir ist das überhaupt nicht in Erinnerung aus der Schulzeit.
Eine Schulzeit.
Kam später, also oder hast du das
Ich bin ja katholisch aufgewachsen. Wobei sich das dann mit dem Strand und alles durchgemacht, was es da gibt. Ja. Aber ich habe dann Schulzeit war da gar nichts mehr. Ich habe da mit dem gar nicht mehr so viel anfangen können. Ich habe immer so meine Probleme gehabt mit dem ganzen satanischen Zeug, irgendwie in Musik und sowas. Das fand ich immer sehr unbehaglich, muss ich sagen. Das fand ich immer sehr skurril. Aber später dann, auch im Lauf der Zeit, also da sind einige Sachen einfach auch passiert, aber das hat wirklich bis in die 2000er gedauert. So eine Entwicklung, vielleicht wie eine musikalische Entwicklung war das auch so eine Entwicklung dann einfach auch im Glaube und sowas. Und das war dann in der 2000er, wo das dann wirklich auch das wichtigste Ding in meinem Leben dann auch wurde, ja.
Und was für eine Rolle spielt Musik da dabei? Also das eine hast du gerade schon gesagt, dass dir bestimmte Art von Texte dann einfach auch, dass man die schon aus dem Grund vielleicht eher ablehnt oder sie einem unheimlich sind.
Ja, oder ich würde nicht sagen unheimlich, aber das ist für mich dann auch schon ein bisschen abstoßend dann einfach auch, weil ich möchte jetzt irgendwie, ich finde es ja okay, dass ich Bands mit sowas auseinandersetze. Mir ist lieber, dass ich sowas mache, sich wirklich mit dem Thema auseinandersetze, wie wenn es irgendwie kein Fisch und kein Fleisch ist. Aber ich möchte mich mit so Sachen dann ein Stück weit auch nicht umgeben, wenn es unbedingt notwendig ist. Ich kann mich mit dem auseinandersetzen und ich muss auch dazu sagen, es gibt ja auch viele, viele ehemalige Metal-Musiker, die mittlerweile auch konvertiert sind zum Christentum. Yeah. Ich sage nur Nico McBrain von Iron Maiden, der mittlerweile mit seiner Frau da in Florida in der Kirche ab und zu spielt. Ich hoffe, der trommelt nicht so wild bei Iron Maiden, weil das ist ja ein bisschen verrückt. Aber und dann der Lou Gramm, glaube ich, von Foreigner. Der, also ich höre mir das dann auch manchmal an, und du kannst ja auch nicht in die Herzen von den Menschen reinschauen. Das ist ja, kannst ja auch in meins nicht reinschauen, ich nicht in deins. Das muss ja auch jeder letztendlich selber mit Gott ausmachen. Aber ich sehe da schon auch Metal, dass natürlich das auch ein Lifestyle ist, und wenn man so auf Tour ist und sowas. Und ich glaube, du hast ja auch mal Tour oder Bands begleitet auf Tour. Was das kann natürlich, ist natürlich schon ein sehr, sehr hartes Leben. Und dass man da vielleicht auch mal ein Loch fallen kann oder da mal ein bisschen auch wieder Halt braucht, und dass das vielleicht nicht die super Offenbarung ist, das Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ja, aber das muss jeder selber die Erfahrung machen. Aber ich fand das ganz interessant. Und eine Band, die ich nie mochte, ist Stryper. Das ist ja auch eine
White Metal.
Ja, White Metal Band. Also dass die da irgendwelche Bibel ins Publikum geworfen haben und sowas, völlig abstrus. Mittlerweile sind sie, finde ich, musikalisch viel besser. Sind auch gereifter, auch von den Texten her und sowas, und da kann man sich das auch mal anhören, aber jetzt, das war zum Beispiel nie mein Ding, weil ich auch also christliche Musik manchmal auch sehr, sehr cheesy fand, auch wie es produziert war und sowas, das war einfach nicht meins, ja. Also
gibt's da was du empfehlen könntest? Du
also hast Petra, glaube ich, in der Liste, die sind das, doch auch die so, fand oder? Ich halt von früher halt so ein bisschen, schon ein bisschen cheesy, auch 80er, die gibt's jetzt auch nicht mehr, das habe ich da mal, weil das fand ich eigentlich ganz gut, weil das so ein bisschen in die Saga-Richtung ging. Aber was ich halt gut finde, ist eine Theocracy, die da wirklich geile Speed-Metal mache, mit wirklich auch wirklich gute Texte. Ja, also die kann ich wirklich nur empfehlen. Also das ist wirklich, die kann man sich anhören. Also gibt es einen Song, das heißt I Am, der ist wirklich gut gemacht. Also da gibt es absolute Empfehlung von mir. Und dann habe ich noch einen, ich glaube, der Gitarrist von, das habe ich sogar die Biografie als Buch gelesen, von Korn, der Gitarrist, der Brian Head Welch heißt der, glaube ich. Der hat ja auch, also das kann man sich auch mal, das kann man, der ist ja auch zum Christentum konvertiert, und der hat tatsächlich ein tolles Buch geschrieben, in was für einer Situation das er war, was er für eine Kindheit hatte, was er mit seiner kleinen Tochter durchgemacht hat und was für Probleme und so. Wirklich interessant. Also ich mag die ganze Biografie auch von Bands und sowas. Ich gucke mir das wirklich, wirklich sehr, sehr gern an. Und das sind einfach sehr, sehr individuelle Werdegänge von diesen Bands und von denen Menschen. Und das ist ganz interessant, was da manchmal auch dabei rauskommt, ja.
Ja, absolut, ja. Und sag mal, also Musik und Glaube überhaupt jetzt von so konkreten Bands abgesehen, ist eigentlich ein Thema, das mich auch, merke ich, immer mehr beschäftigt. Also die Bedeutung oder die spirituelle Bedeutung von Musik, wo ich mittlerweile auch merke, so ein Tag ohne Musik geht fast gar nicht. Ja, ich brauche irgendwie einen Moment, wo ich zumindest mal drei, vier Lieder gezielt anhöre, im Auto meistens halt irgendwie, weil daheim kommt man nicht dazu. Und wo ich auch merke, dass das für mich, als jetzt jemand, der, ich würde mich jetzt nicht explizit als gläubig im christlichen Sinn bezeichnen, aber doch spirituell irgendwie interessiert und offen, dass ich merke, dass Musik für mich eigentlich fast so eine Funktion hat mittlerweile wie vielleicht ein Gebet oder so. Also sowohl Trost, Hoffnung, das Gefühl, nicht allein zu sein. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, das merke ich gerade immer stärker. Das war schon immer so, ich habe es aber noch nie reflektiert in der Art irgendwie. Ist das für dich nachvollziehbar irgendwie, oder würdest du sagen, es sind zwei unterschiedliche Sachen?
Nee, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, also auch Musik, auch im, also wenn man in der Kirche spielt, ist ja auch eine große Rolle, Kirche, Musik zum Beispiel. Und jetzt denken alle, ja, wir hauen jetzt hier in die Orgel rein, aber wenn ich jetzt an unsere Gemeinde denke, da haben wir wirklich einen Schlagzeuger, Bassist und wirklich auch Spiele, Hymnen, auch alte, vielleicht modernisiert, aber dann einfach auch moderne christliche Lieder einfach auch. Und das ist ein wichtiger Teil auch zum Beispiel im Gottesdienst. Also das ist ja wie eine Antwort auf das, ja. Und das ist schon ein wichtiger Teil. Ich gebe dir da recht, das ist wirklich wichtig spirituell, ja. Und dass das dann schon ein wichtiger Teil spielt. Also bei mir auch mehr persönlich, ja. Dass ich da auch Musik mit Worte verbinden kann und auch so ein bisschen was ausdrücken kann. Ich glaube, das finde ich auch ein wichtiger Punkt.
Bist du da musikalisch dann auch aktiv in der Gemeinde? Oder?
Und es ist a story of my life. Ich wäre ja gern so ein guter Schlagzeuger gewesen, war es aber nie, habe nie das Talent gehabt, aber ich habe relativ schnell erkannt, dass ich eigentlich kein so Musiker oder Künstler bin oder sowas, aber ich habe immer schon die Idee gehabt, Mensch, wie bringen wir denn die Band weiter? Hey, was können wir denn machen? Welche Verbindungen können wir denn irgendwie auf die Reihe kriegen? Und es gibt mittlerweile auch jetzt da im Markgräflerland einen Zusammenschluss von Musiker, die zum Beispiel auch in der Kirche Musik machen und sowas. Das Christian Worship Network heißt es. Und die habe auch ein Konzert gegeben jetzt auch, ist Vereinigung von Musikern, die in verschiedene Gemeinden spielen und die treffen sich und spielen dann zusammen und die haben auch ein Konzert gegeben an der Landesgartenschau in Neuburg. Ich glaube, da warst du auch noch eine Lesung gemacht. Also da verbindet sich das schon und das sind wirklich gute Musiker. Also der eine Schlagzeuger, unser Schlagzeuger da, der hat auch schon im Fernsehen gespielt und sowas. Also wirklich, wirklich gute Musiker und die Qualität ist natürlich dann auch wirklich super. Auch Sängerin, gutes Klavier dabei, Gitarre und sowas. Das ist schon richtig, richtig toll, muss ich sagen. Und das war halt, da habe ich eher so die Idee, da zu unterstützen, dass die Bands vorwärts kommen oder dass die Leute vorwärts kommen. Ich glaube, dass das eher mein Job ist, wie jetzt zum Beispiel, dass ich selber irgendwas spiele oder am Rampenlicht stehe oder sowas. Das ist bei mir, das habe ich relativ schnell erkannt, dass das nichts wird. Und deswegen bin ich eher so, Mensch, da hätten wir die Möglichkeit, komm, lass uns das mal probieren oder können wir sonst irgendwie unterstützen und was machen oder ein Fundraiser oder was auch immer. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Und so führe ich natürlich auch wieder jüngere Menschen zur Musik. Auch Technik ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema. Der ganze Sound Engineering Bereich, das ist ja mittlerweile auch relativ professionell, auch mit den technischen Möglichkeiten, die man hat, die man auch recht günstig kommen kann. Und deswegen ist es schon so eine runde Geschichte, wo die Leute dann auch mit der Musik, auch mit der Technik auch in Berührung kommen. Oder ich auch selber mitsingen kann, wie jetzt immer Gottesdienst oder so. Ja, finde ich schon gut. Ja.
Ist eigentlich interessant, weil du hast ja, dass das eher so dein Ding dann geworden ist, statt selber im Mittelpunkt zu stehen, dass du sagst, du unterstützt einfach logistisch mit deinem Know-how und das ist ja dann auch in deinem anderen Parallelleben, ja, was Baseball angeht, als Trainer irgendwie, auch da kommt es ja wieder, dass du eher guckst, dass andere glänzen können und das ermöglicht, sagen wir. Das ist irgendwie toll.
Ja, also das wirklich, ich glaube, dass das mein Talent ist und das mache ich auch gern. Also das mache ich wirklich liebend gern. Ich wasche gern Trikots oder sowas. Da kann ich über jeden einzelnen Spieler nochmal nachdenken. Ich bin natürlich selber Jugendtrainer. Das macht mir unheimlich viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Das ist echt eine tolle Geschichte. Das gibt auch so viel zurück, wenn du Kinder von 4 Jahre alt gehabt hast, wenn die jetzt 20 sind und wenn du siehst, was aus denen geworden ist. Und ich meine jetzt nicht nur baseballtechnisch, dass sie oder Sport, super Sportler sind, sondern auch charakterlich und so. Das ist schon eine tolle Geschichte. Wenn man da irgendwie unterstützen kann und da sein kann, das finde ich ganz, ganz wichtig, ja.
Vielleicht kannst du ganz kurz zur Information, wir haben ja doch auch ein paar überregionale Hörer mittlerweile, ganz kurz sagen, was du da im Baseball wirklich Tolles ja auf die Beine gestellt hast in Neuenburg irgendwie seit vielen Jahren. Ja.
Also wir haben tatsächlich 1995 einen Baseballverein in Neuenburg gegründet und selber gespielt und so weiter, engagiert gewesen. Und dann mit der Zeit haben wir das immer mehr professionalisiert, haben amerikanische Trainer geholt, haben das Ganze aufgebaut. Also das war wirklich so vom Grunde auf aufgebaut, einen Verein aufgebaut, mittlerweile auch eine große Infrastruktur. Und ich bin schon lange Jugendtrainer und bin auch schon lange Assistenztrainer in der 2. Bundesliga. Mittlerweile spiele meine beide Kinder in der 2. Bundesliga. Und da ist man eigentlich immer verbunden und da ist schon sehr umtriebig. Wir machen viel als Verein, wir nehmen an Feste teil oder jetzt am Weihnachtsmarkt und so weiter. Also da gibt's einiges, was mir da auf die Beine stelle. Internationale Turniere. Wir haben einmal die Europameisterschaft 2010 als Standort ausgetragen in Deutschland. Also da gab es einiges, was man da gemacht habe. Da habe ich auch viel gelernt, habe ich auch viel Englisch gelernt, muss ich dazu sagen, durch den ganzen amerikanischen Einfluss, das darf man auch nicht vergessen. Aber das hat mir schon extrem viel gegeben, ja. Und auch sehr geprägt, ja, das Ganze.
Gibt es eine Verbindung von Baseball und Musik? Gibt es irgendwie so Fangesänge oder sowas wie beim Fußball?
Überhaupt nicht, aber was wirklich ganz lustig ist, es gibt eine Verbindung, und zwar jeder Spieler hat seinen Walk-Up-Song. Also wenn er dann zum Schlage geht, dann wird ungefähr 15 oder 20 Sekunden sein Song angespielt und sowas. Ach, und das ist immer ein Riesenthema dann immer vor der Saison. Ja, mein Walk-Up-Song, ich will den da aufhören, mit dem mal an der Schmortzkugel. Weil da gibt es halt so eine Variante, also wirklich viele verschiedene Musikschmecker und dann kann sein, dass da irgendwie der eine will ein Rap-Musiklied hören, der andere kommt dann mit dem Speed-Metal um die Ecke. Also es ist schon interessant, was da manche sich aussuchen. Also das finde ich, da gibt es schon eine Verbindung. Klar, und in der Pause wird man Musik spielt, aber alles, nicht irgendwie was Spezielles oder so.
Es gibt eine tolle DVD von Pearl Jam, die in dem Jahr, in dem die Chicago Cubs seit Jahrzehnten mal wieder irgendwie die World Series gewonnen haben.
Ich glaube, seit 100 Jahren oder sowas, ja.
Ja, aber einmal haben sie eben gewonnen, genau, 2018. Ja. Und da gibt es ein Konzert, das dann in der Saison eben geplant war von Pearl Jam in Chicago, auf Wrigley's Field heißt es.
Ja, ich, genau, ja.
Und da ist so, zeigt man halt immer, Eddie Vedder ist dann auch Stadionsprecher in der Saison irgendwie zum Teil irgendwie. Und dann ist halt am Schluss ist das Konzert. Aber es zeigt eben auch die ganze Vorgeschichte und die Saison von den Cubs und so.
Ja.
Und das war mir auch nicht klar. Ich habe mir die mal gekauft, weil ich halt Pearl Jam dachte, ah ja. Und dann war das aber so eine Baseball-Geschichte eigentlich, der dann auch noch die Geschichte von Wrigley's Field erzählt hat und von den Chicago Cubs und so, die ja einfach jahrzehntelang nie irgendwas gewonnen nie haben.
Also, ja.
Tragischer Verein war eigentlich.
Ja, das ist schon wirklich krass, ja. Also da gibt es mit Sicherheit viel Verbindung. Klar, Amerika-Musik und Rock'n'Roll und so, das ist schon, und Baseball ist halt voll komplett in der Kultur verankert und der Sprache. Also das ist schon sehr interessant, wie das da zusammenpasst, ja.
Hast du noch ein Thema, was wir nicht besprochen haben, was ich vergessen habe zu fragen? Irgendwas?
Ich glaube, wir haben jedes Base berührt, wird man jetzt im Baseball-Fachjargon sagen. Ja.
Ich muss noch an eine Geschichte gerade denken.
Ja.
Abi-Jahrgang waren wir irgendwie nochmal auf einer Hütte, so eine Abi-Hütte. Ja. Und die Situation, wo unser Klassenkamerad Hans schon schlafen wollte, und mir dann auf die Idee kamen, Metallica, ich meine, es war das Gitarrensolo, das ruhige von Master of Puppets oder von dem Instrumental Sanatorium. Nee, von Sanatorium war es, glaube ich. Und dann haben wir versucht, zweistimmig oder dreistimmig das Gitarrensolo zu singen. Und dann ist der, nachdem er dreimal gesagt hat, wir sollen die Fresse halten, im Dunkeln, wirklich mit seinen 2 Metern hat er uns attackiert körperlich. Und zwar echt richtig, also richtig brutal.
Echt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
In diesem Matratzenlager. Ich glaube aber, dass du vielleicht warst du gar nicht dabei. Es waren nur der Andi und ich. Und wir lagen da oben, haben versucht zu schlafen, haben dann gesagt, komm, jetzt singen wir zweistimmig dieses Gitarrensolo. Das war natürlich ganz schrecklich. Vor allem, wenn man schlafen wollte.
Ja, aber wir waren zwischendurch, glaube ich, sogar noch im Krankenhaus, oder? Ja, dann war ich nämlich auch dabei.
Das war dann, wahrscheinlich sind wir dann wieder aufgestanden und dann waren wir noch im Krankenhaus. Ja. Also wären wir gescheiter im Bett geblieben.
Ja, absolut, ja. Aber das kann man mal sehen, wie mir Metal-Gemeinde immer unterdrückt wurde, ja.
Ja, genau. Und vom Abi-Streich will ich gar nicht anfangen.
Abi-Streich, ja, ganz schlimm.
Ja. Ja, da gab es ja dann auch, das war ja dann eigentlich so das Manifest nochmal dieser Kluft da zwischen einigen auch unserer Stufenkameraden, die ja dann, ja, es kam ja dann, man muss es sagen, es kam zum Eklat. Ich glaube, du bist ja dann auch zornentbrannt, da eigentlich hast du dann das Feld geräumt und hast ja eigentlich auch den Abi-Ball zumindest innerlich boykottiert.
Ich war beim Abiball kurz dabei. Stand da auf der Bühne und irgendwie haben wir dann aber angefangen, Gläser rumzuschmeißen. Ich glaube, das war irgendwie war das nicht so gut, die ganze Geschichte, ja. Also ich kann mich nur ganz schwierig daran erinnern, vielleicht ist es auch gut so.
Ja, du hast es verdrängt.
Naja, vor allen Dingen, ich hoffe nicht, dass meine Kinder diese Podcast-Folge hören. Das müssen wir zensieren hier.
Nein, das genau. Wir gehen da auch nicht weiter ins Detail. Also, jetzt zum Abschluss noch. Ich habe es ja in der Mail geschrieben. Ich weiß nicht, ob du darauf vorbereitet bist oder ob du jetzt aus der Hüfte raus das improvisieren musst. Ranking. 3 Lieblingsalben und die 3 wichtigsten Songs.
Oh, das ist überhaupt möglich. Songs ist wirklich sehr schwierig, aber ich habe tatsächlich Alben, habe ich. Und zwar, ich werde jetzt alle von Saga nehmen natürlich. Okay. Dann,
alle? Gibt es da kein? Gibt's da,
was ist ich kann es dir übers Herz auch bringen.
Bitte?
Behavior auch. Ich finde die wirklich gut. Ja. Also ich finde find die wirklich auch technisch wirklich gut gemacht. Ja, ist halt eher poppig, ja, muss man auch dazu sagen. Ja, ist jetzt auch kein Metal. Aber Dream Theater, wenn Dream Day Unite, kommt auf jeden Fall. Mhm. Also das werde ich im Top 3. Ja. Und dann habe ich Metallica genommen, Justice for All. Die sind sie eigentlich, ja. Und für mich, Songs ist unheimlich schwierig, kann ich nicht sagen. Also ein Song, wenn ich da einer picken müsste, das ist schon sehr schwierig, ja. Aber das sind schon so die 3, wo ich sage, auf die kann ich mich einlassen, ja.
Okay, cool. Dann fällt mir auch nichts weiter ein. Und ich fand es jetzt irgendwie so eine Alternative zu, man trifft sich am Stammtisch und redet über die Jugend. Jetzt machen wir es halt so, dass da
Genau.
Leute zuhören können. Aber ich fand, mir macht es irgendwie
Ja, ich
Spaß,
fand es
dieser
auch toll.
Quatsch. Okay, danke, dass du mitgemacht hast. Danke,
Gerne,
dass du
Marc.
dabei warst. Vielleicht schaffen wir es auch mal noch privat, uns zu treffen irgendwann. Ansonsten schreiben wir uns einfach weiter.
Mir wäre
Ich
das
schicke dir noch
schaffen.
das Bild mit der
Ja,
Holzgitarre.
genau.
Und ja, wünsche dir alles Gute.
Ich
Bis
dir auch,
bald.
Marc. Vielen Dank.
Mach's gut. Okay, danke an alle fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.